And to the people of Wisconsin, thank you! As a little girl growing up in Chippewa Falls, I never could have imagined that I'd be taking on the richest man in the world for justice in Wisconsin. And we won!
Fabian, was hören wir da?
Christoph, das ist Susan Crawford. Die ist gerade zur Richterin gewählt worden im obersten Gericht von Wisconsin. Und sie sagt, sie hätte sich ja nicht können denken, dass sie, wo sie als kleines Mädchen aufgewachsen ist in Chippewa Falls, einem kleinen Städtchen in Wisconsin, dass sie einmal würde sich müssen mit dem reichsten Mann von der Welt messen und dass sie dann gewinne und die Leute lachen und klatschen. Das sind die Demokraten, die ihr zuhören und gemeint ist, der Elon Musk, ihr Feindbild.
Es ist Mittwoch, der 2. April 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, den Fabian Fellmann zu begrüßen. Der Fabian ist unser USA-Korrespondent mit Sitz in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Fabian.
Hallo, Christoph.
Fabian, in Wisconsin hat die Ersatzwahl für das oberste Gericht von dem Bundesstaat stattgefunden. Normalerweise wäre das ein politischer Nebenschauplatz, wo es kaum würde schaffen in unserem Podcast rein. Aber jetzt ist es das grosse Thema. Wieso ist die Wahl jetzt so wichtig? Wieso hat sie so viel Aufmerksamkeit bekommen?
Ja, es ist die teuerste Richterwahl in der US-Geschichte, wie wir jetzt haben können lesen. Also über 100 Millionen Dollar haben die beiden Seiten in die Kampagne gesteckt. Das ist mehr als normalerweise in Senatskampagne investiert wird. Wir haben Namen drin gehabt, wie der Elon Musk, bei den Republikanern, bei den Demokraten, der George Soros und der J.B. Pritzker, der Gouverneur von Illinois. Du hast gesagt, es geht um einen Richterposten, aber es ist vor allem eben eine von den ersten Wahlen jetzt gewesen, seit Donald Trump als Präsident im Amt ist. Und das ist jetzt ein Stimmungstest gewesen, ob die Leute eher würden den Kandidaten wählen, den Trump empfiehlt, oder eben eher die Kandidatin, die Barack Obama dafür geworben hat.
Es ist Kandidatin geworden, die Barack Obama empfohlen hat. Es ist eben Susan Crawford, die wir gehört haben, die liberale Kandidatin. Und sie hat gewonnen und das ziemlich deutlich mit 10% Vorsprung. Wieso hat das jetzt geklappt?
Ja, der Elon Musk habe ich erwähnt und das war wahrscheinlich einer der Hauptgründe gewesen. Also der hat sich unglaublich stark eingemischt in die Wahl und das ist den Demokraten sehr gelegen gekommen. Sie haben die ganze Wahl versucht, zu einer Abstimmung über Elon Musk und eben auch Donald Trump zu machen. Und das Thema hat die Leute wirklich bewegt. Also wir haben eine sehr hohe Wahlbeteiligung gesehen, ungewöhnlich für so eine Richterwahl. Es ist dann gelungen, die Latinos und Afroamerikaner an Turnen zu holen. Das war auch nicht so sicher gewesen bei den Demokraten, ob es ihnen das gelingt. Und letztlich hat dann Crawford wirklich so ein bisschen überall mehr Stimmen geholt, als Demokraten üblicherweise dort holen können. Also sie hat in demokratischen Bezirk mehr Stimmen geholt als Kamala Harris. Sie hat in roten Bezirk weniger deutlich verloren. Und sie hat viele Swing Districts, die mal rot, mal blau wählen, zu sich geholt, vor allem mit den Agglomerationen.
Wer ist die Susan Crawford?
Sie war Richterin in Madison ein paar Jahre lang jetzt. Das ist die Hauptstadt von Wisconsin, sehr eine linke Unistadt, sehr eine schöne Stadt übrigens auch. Und hat so eine klassische Karriere gemacht für eine Juristin bei den Demokraten. Also sie war mal Staatsanwältin, sie war Juristin im Umweltministerium von Wisconsin. Sie hat als Juristin für einen demokratischen Gouverneur gearbeitet. Und sie hat wirklich ein deutlich links Profil gehabt letztlich. Sie hat zum Beispiel als Anwältin mal Planned Parenthood vertreten. Das ist eine Kette von Abtreibungskliniken. Sie hat sich stark eingesetzt bei dem Thema Abtreibung. Und das Thema, mit dem wird sich der Supreme Court von Wisconsin demnächst auch noch müssen beschäftigen. Also das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Noch kurz biografisch, sie ist 60 und sie ist jetzt auf 10 Jahre gewählt. Der Demokraten ist es gelungen, mit dieser Wahl die Mehrheit zu verteidigen an dem Supreme Court. Also es war eine liberale Richterin, die zurückgetreten ist, die jetzt mit einer liberalen Richterin ersetzt wird. Und das heisst, es ist in dem Supreme Court 4-3.
Also anders als im Supreme Court of the United States, im obersten Gericht von den USA, das einfach als Ergänzung. Wieso ist Wisconsin gerade so wichtig?
Ja, Wisconsin ist quasi die Schweiz von den USA, oder? Also von dort kommt ein Viertel vom ganzen Käse. Achtmal mehr als Käse wird dort gemacht als in der Schweiz.
Das heisst etwas, ja.
Nein, aber im Ernst, also Wisconsin ist einer der wichtigsten Swing States. Es war der knappste Staat bei der Wahl 2024. Donald Trump hat gewonnen. 2016 hat auch der Trump gewonnen gehabt. 2020 hat dann der Biden gewonnen. Das ist so ein Staat, wo dort musst du gewinnen, wenn du die Wahlen gewinnen in den Vereinigten Staaten. Es hat dort viele ländliche Gebiete, viele Bauern. Das spielt im Moment darum so stark eine Rolle, weil die betroffen sind von Trumps in der Zollpolitik. Der Dünger ist teurer geworden, andere Staaten machen Gegenzölle. Das drückt den Bauern aufs Geschäft. Und das ist darum so eine Testwahl, wie die klassischen Trump-Wähler jetzt eigentlich mit dieser Trump-Politik zufrieden sind. Und für Wisconsin selber geht es auch um einiges. Also das Gericht wird sich bald eben mit dem Thema Abtreibungen beschäftigen. Es geht auch um die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften, vor allem in den öffentlichen Diensten, also welche Rolle das Lehrer eigentlich noch haben und Bildung hat in dieser Gesellschaft. Und es geht dann auch noch um die politischen Rechte, also wie man sich muss ausweisen bei Abstimmung. Also ein bisschen klassische Kampfthemen im Moment, die auch auf der Bundesebene eine grosse Rolle spielen.
Elon Musk ist sogar so weit gegangen, zu behaupten, das Schicksal der Menschheit, das ist ein Zitat, hänge von dieser Wahl ab. Lass mal rein in seinen Auftritt in Green Bay, Wisconsin, kurz vor dem Wahltag.
What's happening on Tuesday is a vote for which party controls the U.S. House of Representatives. That is why it is so significant. And whichever party controls the House, it to a significant degree controls the country, which then steers the course of Western civilization. So it's like, I feel like this is one of those things that may not seem that it's going to affect the entire destiny of humanity, but I think it will. Yeah.
So. Der Elon Musk sagt da, dass es eben nicht nur um den Richterposten ginge, sondern darum, wer das Repräsentantenhaus kontrolliere. Und wer das Repräsentantenhaus kontrolliere das Land. Und wer das Land kontrolliere die westliche Zivilisation und da damit das Schicksal der Menschheit. Fabian. Übertreibt er allenfalls ein bisschen, da, der Herr Musk?
Das ist eine rhetorische Frage, oder? Also, der Elon Musk ist ja ein sehr gescheiter Mensch. Aber ich habe jetzt auch schon sehr viele Interviews mit ihm gesehen, wo er einfach ein bisschen Stuss erzählt, ehrlich gesagt. Was er gemeint hat, ist, wenn in Wisconsin die liberalen Richter die Mehrheit haben, dann haben die Demokraten in Wisconsin die Möglichkeit, die Wahlkarte neu zu zeichnen. Und das würde dazu führen, dass Demokraten mehr Sitz im Repräsentantenhaus in Washington gewinnen würden und dann die Mehrheit wechseln. Das ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Also es ist durchaus möglich, dass es in Wisconsin eine neue Wahlkarte gibt und dass das auch an den Mehrheitsverhältnissen in Washington etwas würde ändern. Aber es ist natürlich so eine klassische Übertreibung. Also der Donald Trump hat ja im Wahlkampf auch die ganze Zeit gesagt, wenn die Demokraten würden gewinnen, würden die Amerikaner ihr Land verlieren. Und das ist so ein Mittel, um die Leute aufzuwühlen, um sie an Turnen bewegen, um das Gefühl zu geben, es geht jetzt um alles oder nichts. Und das ist in der Politik ja selten der Fall. Also gerade in einem System wie den USA, wo die Macht möglichst verteilt wird eigentlich. Wer das Repräsentantenhaus kontrolliert, kann den Staatshaushalt bestimmen, wesentlich. Er kann viele Gesetze beeinflussen, das ist viel Macht. Aber natürlich nicht so viel, wie der Musk da tut.
Ja, aber er meint es offenbar ernst, weil er hat ziemlich viel Geld investiert.
Ja, die jüngste Zahl, die wir gesehen haben, war 18 Millionen gewesen. Im Fall der Präsidentschaftswahl ist dann die Zahl im Nachhinein immer noch ein bisschen gestiegen, weil da und dort noch 1 Million vorgekommen ist. Er hat ja auch wieder Schecks verteilt, über 1 Million Dollar an 2 Wähler. Die haben dann müssen eine Petition unterschreiben. Und also eigentlich ist es verboten, zum Geld zu zahlen, damit jemand wählen kann. Und darum ist es umstritten, ob das überhaupt legal ist. Und der Musk hat wirklich auch auf X, seinem sozialen Netzwerk, die ganze Zeit über Wisconsin gepostet. Er ist mehrmals er ist hingereist, er hat bei Fox News Interview dazu gegeben. Er hat probiert, möglichst viele Leute an die Urne zu bewegen.
Ob das legal ist oder nicht, beschäftigt auch der Bob Woodward. Der Bob Woodward kritisiert generell die Explosion von der Wahlkampfausgabe in den USA. Muss man wissen, der Bob Woodward ist eine amerikanische Reporterlegende von der Washington Post. Zusammen mit dem Carl Bernstein hat er seinerzeit den Watergate-Skandal aufgedeckt, der zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon geführt hat. Das war 1974. Lass mal rein, was heute der Bob Woodward zu diesen Wahlkampfspenden zu sagen hat.
In a practical sense, the limit on campaign contributions and expenditures is gone. because of the political action committees and the concentration of political money, which inevitably, as we know, corrupting. One of the things many of the founders said is that the Constitution is an experiment. It's continually evolving, changing, and being tested, frankly. And there's no bigger test of the Constitution than Trump.
Der Bob Woodward sagt da, dass die Verfassung herausgefordert werde durch die hohen Wahlkampfspenden, insbesondere aber auch durch den Donald Trump himself. Der Trump sei die grösste Herausforderung für die amerikanische Verfassung. Fabian, einverstanden?
Ja, absolut. Also, 2010 hat der Supreme Court entschieden, dass es keine Grenze gibt für indirekte Wahlkampfspenden. Das sind die PACs, also Wahlkampfkassen, die der Woodward anspricht. Und seither explodiert die Summe, die wir in der Politik sehen. Also, auf der Bundesebene sind das mehrere Milliarden, die in den Präsidentschaftswahlkampf hineingehen. Der Musk hat im Trump allein 290 Millionen Dollar gespendet. Das sind riesige Summen, das ist das eine. Und das andere ist jetzt eben die Frage, inwiefern der Trump für die Verfassung eine Herausforderung darstellt. Und der Trump versucht im Moment auf alle möglichen Arten seine Macht als Präsident auszureizen. Er ignoriert Anweisungen von Richtern, er setzt sich über den Kongress und Gesetz hinweg, er macht einfach mal und schaut, wie weit er kommt, ob ihn jemand stoppt. Und es gibt Juristen, die sagen, dass das Wort Verfassungskrise eigentlich bereits eine Untertreibung sei. Und das Geld spielt eben da drinnen eine wesentliche Rolle, weil Trump kann zwar eigentlich nicht mehr kandidieren, hat aber bereits wieder Hunderte von Millionen Dollar gesammelt und er braucht das, zum widerspenstigen Republikaner im Kongress kontrollieren. Er droht, wenn sie nicht so abstimmen, wie er das will, dann bei der nächsten Wahl sie aus dem Amt drängen, indem er Gegenkandidaten unterstützt. Und bisher funktioniert das für Donald Trump relativ gut. Er hat es also schon geschafft, die Macht vom Präsidenten wesentlich auszuweiten und wesentlich mehr zu machen, als er eigentlich dürft.
Aber auch auf der anderen Seite fließt ein Haufen Geld. Der Milliardär George Soros hat die liberale Kandidatin, also Susan Crawford, unterstützt.
Genau, in Wisconsin war es so, also da hat 2 Millionen Dollar gegeben, dann hat es eine lokale Philanthropin gegeben, die Geld investiert hat, eben der J.B. Pritzker, der Gouverneur von Illinois, der vielleicht Präsident werden will. Kamala Harris hat ja auch mehr Geld gehabt als Trump, also das Geld allein macht dann das Resultat doch nicht aus. Die Frage ist, wie, ob man es auch richtig einsetzt. Und bei den Demokraten ist jetzt halt der Fall, dass sie komplett zerstritten sind, sie wissen gar nicht, was die richtige Strategie gegen Trump sein soll. Und sie haben jetzt darum unbedingt wollen, in Wisconsin einen symbolischen Sieger ringen, darum auch das Geld, das von überall nach Wisconsin geflossen ist, um Trump bei diesen Wahlen eine Niederlage zufügen.
Was heisst das Resultat jetzt für die Regierung Trump?
Ja, es ist eine Blöße, ganz eindeutig. Also, man hat nicht damit gerechnet, dass Susan Crawford derart stark und klar würde gewinnen, oder? Fast 10 Prozentpunkte. Allerdings kommt es schon nicht ganz unerwartet, oder? Also, die Umfragen zeigen, dass der Trump im Moment nicht beliebt ist als Präsident. Vor allem seine Wirtschaftspolitik kommt schlecht an. 4 von 10 Amerikanern finden, das Land ging in die richtige Richtung bei der Wirtschaft. Er ist im Wahlkampf mit dem Versprechen gekommen, dass Preise würden sinken und dass alles wieder gut werde. Und passiert ist ja jetzt das Gegenteil. Es ist ein riesen Chaos. Die Preise steigen immer noch, die Börsen sacken ab. Und man hat Angst, dass die USA in eine Stagflation rutscht, in einer Zeit, wo die Wirtschaft schrumpft und trotzdem die Preise aufgehen. Und aus dem ist es sehr, sehr schwierig, wieder rauszukommen.
Und was heisst der Erfolg oder was bedeutet der Erfolg jetzt für die Demokraten?
Also sie haben in einem entscheidenden Moment den Schub bekommen. Sie sind wirklich verzweifelt gewesen und darum ist der Sieg für Demokraten psychologisch sehr wichtig. Sie wissen jetzt, dass Anti-Mask-Botschaften funktionieren, dass sie mit dem können ihre Wähler aufrütteln, an die Urne bewegen und man kann davon ausgehen, dass Demokraten jetzt noch stärker werden auf die Strategie setzen. Ich bin gespannt, ob man jetzt zum Beispiel mehr Demonstrationen werden sehen, dass die Leute sich ermutigt fühlen, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren gegen das, was der Musk und der Trump machen. Am Freitag ist da in Washington eine Anti-Trump-Demo geplant und bis jetzt hat es eher so ein kleinere Kundgebungen gegeben. Und Demokraten werden jetzt alles dafür tun, auch auf Social Media voll über den Musk herzuziehen.
Sie ist nicht nur in Wisconsin gewählt worden, sondern auch in Florida. Ist das auch so wichtig gewesen, was dort passiert ist?
für den Trump und die Republikaner sehr. Sie haben eine sehr knappe Mehrheit von 218 Stimmen im House of Representatives. Also es ist jetzt wirklich, es geht um jede Stimme. Und sie haben da können zwei Sitze verteidigen von zwei Republikanern, die nicht mehr dabei sind. Und die Wahlen haben jetzt in Florida stattgefunden, eben in zwei sehr rechten Bezirken, in einem sehr rechten Staat. Es war davon ausgegangen, dass die Republikaner da gewinnen, aber es ist in Umfragen eben relativ knapp geworden, unerwartet knapp. Und die Demokraten haben dann auch wirklich eine Menge Geld in den Wahlkampf gesteckt. Schon nicht 100 Millionen, aber man hat von 6 Millionen gelesen, was auch sehr viel ist für so einen House of Representatives-Sitz.
Also eine Art Ehrenmeldung für die Demokraten?
Ja und nein, also die Republikaner haben jetzt beide Sitze können verteidigen. Der Trump hat beide Bezirke mit 30 Prozentpunkten gewonnen und jetzt haben die republikanischen Kandidaten gewonnen, aber nur mit 14-15 Prozentpunkten Vorsprung. Also da könnte man These wagen, dass sich die Unterstützung der Republikaner halbiert hat. Wobei ich wäre da ein bisschen vorsichtig.
Ja, und es ist ja immer noch ein stattlicher Vorsprung. Fabian, was ist dein Fazit nach dem ersten grösseren Wahltag nach dem Amtsantritt von Donald Trump?
Ja, der Trump muss aufpassen, also er ist nicht besonders beliebt. Die Leute haben Angst, wie sich seine Wirtschaftspolitik vor allem auswirkt. Für uns Europäer ist ja häufig der Umgang mit Europa, mit der NATO, mit der Ukraine ist das, wo wir so ein bisschen stark darauf schauen. Die Amerikaner sind dort weniger kritisch gegenüber dem Trump, aber was den ganzen Umbau vom Staatsapparat angeht und vor allem eben die Wirtschaftspolitik in erster Linie. Die Leute sind unsicher. Es sind alle Werte von Konsumentenstimmung, von Konsumentenvertrauen, auch Investitionsabsichten von CEOs, von Unternehmern. All die Werte sind im Keller. Das ist nicht das, was Trump versprochen hat. Und das haben wir jetzt halt an dem Wahltag gesehen. Das ist nicht ein gutes Fazit von seinen ersten zwei Monaten im Amt, wo er sagt, sei der erfolgreichste Start ins Amt in der Geschichte von den USA. Und gleichzeitig möchte ich ein bisschen warnen vor einer Überbewertung. Oder? Also in Wisconsin hat es dann gleich auch einige lokale Themen drin gehabt. Wir haben gesehen, dass die Demokraten können den Mask benutzen als Mobilisierungstool. Und in Florida haben dann die Republikaner gleich wieder sehr locker gewonnen. Oder? Zwar schon nicht ganz wie der Trump, aber er hat auch häufig bessere Werte in Wahlen als andere Kandidaten der Republikaner, gerade in Florida. Also allzu viel würde ich noch nicht interpretieren. Da.
Danke vielmals, bis dahin. Heute ist der 2. April und Donald Trump hat den 2. April, den heutigen Tag, neu als Liberation Day ausgerufen. Tag Juhu. Der Befreiung. Genau. Ein paar Stunden nach unserer Aufnahme, die wir hier machen, Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit, will Donald Trump eine Rede halten, und zwar im Rosengarten vom Weissen Haus. Der Rosengarten ist bekannt und berühmt, weil Jackie Kennedy seiner Zeit angelegt hat. Ein Auftritt im Rosengarten ist für jeden US-Präsident eine grosse Sache. Um was geht es da bei dieser Befreiung für Donald Trump?
Ja, ich hoffe, ich kann dann dabei sein. Ich warte immer noch auf die Antwort, ob es mir jetzt einen Platz gäbe bei dieser Pressekonferenz. Er sagt ja, die USA sind jahrzehntelang ausgenutzt worden von allen möglichen Ländern. Und vielleicht schauen wir das zum Beispiel von der EU an. Die haben vom militärischen Schutz von den USA profitiert über die NATO und haben selber zu wenig in ihr Militär investiert. Das wirft Trump ihnen vor. Und dann wirft Trump ihnen vor, dass sie mehr Waren in die USA exportieren, als sie aus den USA importieren. Das gibt ein Handelsbilanzdefizit. Und dann sagt er, die europäischen Länder die Zölle schlagen auf Importprodukte aus den USA. Und der Trump will jetzt Zölle einführen, will die Importe aus der EU teurer machen. Und er will mit dem bezwecken, dass wieder mehr Autos und Getreidemühlen in den USA hergestellt wird. In amerikanischen Fabriken mit amerikanischen Arbeitsplätzen für amerikanische Arbeiter.
Wir haben ja vor einer Woche gehört, dass das Wort Zoll zu den Lieblingswörtern von Donald Trump gehört.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Aber kann das funktionieren?
Ja, das sagt er immer wieder, dass es sein Lieblingswort im Diktionär sei. Ich bezweifle, dass er wahnsinnig viel in einem Diktionär blättert, so ein bisschen unter uns gesagt.
Religion number two. Love, I don't know, we gotta put that number three, I guess, right? And then it's tariff.
Ja, es gibt verschiedene Einschätzungen. Also, was ist genau das Ziel von Trump, wenn er die Zölle braucht? Er hat das Ziel, um andere Länder unter Druck zu setzen. Das funktioniert zum Teil. Er kann ihnen Zugeständnisse anbringen. Er hat das Ziel, Staatseinnahmen zu generieren für die USA. Auch das Ziel kann funktionieren. Und dann hat er das Ziel, Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen. Und auch das kann funktionieren, aber es wird unglaublich teuer. Also wir haben Beispiele aus der ersten Amtszeit mit Waschmaschinen. Die sind viel teurer geworden wegen der Zölle. Und am Schluss hat man ausgerechnet, dass jeder Arbeitsplatz, der in den USA geschaffen worden ist, Konsumenten $800,000 gekostet hat. Und nicht nur die Waschmaschinen sind teurer geworden, sondern auch noch Tumblr, weil die meisten Leute das gleichzeitig kaufen. Auf Tumblr hat es keine Zölle gegeben, aber teurer geworden sind es trotzdem. Und ich habe das Beispiel darum so ein bisschen ausgeführt, um zu erklären, es ist wirklich sehr komplex, die Auswirkungen abzuschätzen von denen, die der Trump jetzt macht. Er gibt verschiedene Ziele an. Man weiss noch nicht so genau, was er jetzt entscheidet. Und es kursieren darum allerhand Negativszenarien. Also es gibt, das Horrorszenario ist, dass die Wirtschaftsleistung 3% einbricht und gleichzeitig die Preise um 3% zunehmen. Und das ist wirklich unglaublich schwach für eine Wirtschaft, die blüht hat, wo der Trump ins Amt gekommen ist.
Danke vielmals, bis dahin, Fabian. Zum Schluss kommen wir zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Lorenz Schwab. Der Lorenz Schwab schreibt, dass die Gesellschaft in den USA ja tief gespalten sei. Er will jetzt wissen, ob sich einzelne Bundesstaaten überlegen, sich von der Union, also von den gesamten Vereinigten Staaten, abzuspalten. Und das natürlich insbesondere wegen der Trump-Regierung. Der Lorenz Schwab denkt vor allem an Kalifornien und an die gesamte Westküste überhaupt und auch an Bundesstaaten in Neuengland. Fabian.
Ja, das haben wir schon mal gesehen, oder? Und das hat dann geradewegs in einen Bürgerkrieg hineingeführt zwischen den Südstaaten, so ein bisschen landwirtschaftlich prägt, und dem Norden, wo eher von der Industrieentwicklung profitiert hat und erinnert ein bisschen an die heutige Lage, oder? Auf dem Land ist es rot und republikanisch, Küste und Städte sind blau, demokratisch. Und so Diskussionen, dass irgendjemand aus den USA austreten könnte, gibt es immer wieder. Also wir haben das unter Biden gesehen, hat man über einen Texit geredet, Texas Exit. Weil Texas ist sehr konservativ und wächst sehr schnell. In Kalifornien gibt es immer wieder mal so Diskussionen und in Neuengland sowieso, weil die dort oben sind ziemlich eigensinnig. Also in New Hampshire muss man sich heute noch nicht anschnallen, im Auto zum Beispiel keine Gurten anlegen, weil es findet, das sei einfach nicht Sache vom Bund, ihnen da irgendwelche Vorschriften zu machen.
Der Lorenz Schwab fragt dann weiter, ob es überhaupt so Stimmen gäbe, die so eine Abspaltung dagegen fordern. Und ob das überhaupt möglich wäre. Fabian, was meinst du?
Also klar, in den USA wird jedes Anliegen von irgendjemandem vertreten. Das ist übrigens auch sehr, sehr faszinierend. Und in Kalifornien läuft gerade eine Unterschriftensammlung für so eine Volksinitiative zum die Unabhängigkeit erklären. Ist nicht zum ersten Mal. Ich komme mal von links, mal von rechts. In New England gibt es zwei Unabhängigkeitsbewegungen, eine sozialistische und eine von den Neonazis. Ich selber habe bei der Vorwahl in New Hampshire Libertäre getroffen, die für die Unabhängigkeit wären, eben damit sie sich nicht mehr anschnallen und sie wollen auch endlich können legal dürfen kiffen, weil das ist bei ihnen noch nicht legal. Aber ernsthaft, also die Frage ist auch, ob es möglich wäre. Also für Kalifornien kann man sich das vorstellen, das ist die fünftgrößte Wirtschaft der Welt, irgendwo zwischen Indien und Japan, hat 40 Millionen Einwohner, für die könnte das möglicherweise sogar klappen. Für kleinere Staaten wird es eher schwieriger. Und auch Kalifornien hat letztlich kein Interesse, sich von den USA abzusondern. Und rechtliche Hürden gibt es dann auch noch. Also die US-Verfassung lässt nicht zu, dass ein einzelner Staat sich unabhängig erklärt. Das sagt das zwar nicht explizit, aber der Supreme Court hat das nach dem Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 so entschieden. Und theoretisch könnte das auch wieder ändern, aber man hat keine Anzeichen dafür, dass so etwas könnte gelingen.
Fabian, danke vielmals für die Antwort auf die Frage von Lorenz Schwab. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte, das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Fabian, merci vielmals. Ich wünsche dir noch einen schönen Liberation Day, einen sonnigen Liberation Day. Ich hoffe, du kommst ein Plätzchen über im Rosengarten und natürlich hoffen wir auch, dass die Rosen dann blühen. Tschüss nach Washington D.C.
Ja, die Rose im Rosengarten blüht, aber wenn ich das nächste Mal die Rose kaufe, irgendwo kostet es dann viel mehr. Und Tomaten aus Kanada und Mexiko auch. Hat dann auch nicht so wahnsinnig viel Zuversicht, dass es gut kommt.
Ja, dann musst du deinen Balkongarten ein bisschen ausbauen und selber Tomaten und Rosen ziehen. Also, das wäre es für heute. Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», im USA-Podcast vom «Tagesanzeiger» am Bund, der «Berner Zeitung», der «Baz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. Bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalten sich an dieser Stelle Noah Fendt mit der Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Washington D.C. ist der Fabian Fellmann. Für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.